Was Vorarlberg bewegt. Vorarlberg Live.
Herzlich willkommen zu Vorarlberg Live. Der Österreichische Handballbund feiert am Wochenende sein 100-jähriges Jubiläum und einer, der die Entwicklung des Nationalteams und des Verbands miterlebt und auch letzten Jahre intensiv verfolgt hat, ist Michael Knaut. Ihn darf ich heute bei mir begrüßen. Hallo Michi.
Danke für die Einladung und schön, dass ich hier sein darf.
Michi, du hast 48 Spiele fürs Nationalteam bestritten und 46 Tore erzielt. Erinnerst du dich noch an dein erstes?
Ich habe schon gedacht, dass diese Frage kommt. An das erste muss ich sagen, kann ich mich leider nicht mehr wirklich daran erinnern. Das liegt doch schon eine Zeit lang zurück. Und vielleicht liegt es auch daran, dass danach noch so viele, Gott sei Dank, Highlights mit dem österreichischen Nationalteam gefolgt sind. Aber ich kann mich wirklich an das erste nicht mehr daran erinnern.
Aber an das Gefühl wahrscheinlich kannst du dich erinnern, wie es war, das Nationalteam-Trikot, das Nationaltrikot.
Absolut.
Zum ersten Mal überstreifen. Wie war das so? Was geht da in einem ab?
Ja, das war natürlich unglaublich, weil man natürlich in der Vergangenheit schon immer das österreichische Nationalteam bewundert hat und in den Live-Spielen zu Hause gesessen ist und mit der V mitgefiebert hat. Und dann in so eine Position zu kommen, das österreichische Trikot tragen zu dürfen, und dann mit der Mannschaft einzulaufen, die österreichische Nationalhymne hören zu dürfen. Also das war schon ein sehr, sehr besonderes Gefühl und man hat gemerkt, wie es am ganzen Körper kribbelt und sich dann auch wirklich riesig, riesig drauf gefreut auf diesen Moment.
Lässt das Kribbeln irgendwann nach? Also wenn man jetzt schon 30 Einsätze für Österreich hat, lässt das irgendwann nach oder ist es doch immer wieder was Besonderes für Österreich aufzulaufen?
Es ist schon immer wieder was Besonderes und das hat sich auch mit den darauffolgenden Länderspielen, die ich machen durfte, auch wirklich nie geändert, sondern es war immer wieder ein besonderer Moment, wenn man die österreichische Flagge vor sich sieht, die Nationalhymne kommt und dann nebeneinander steht mit lauter verschiedenen Spielern aus der Liga oder verschiedenen Ligen, dann wieder die Hymne zu hören und beieinander zu stehen, das Kribbeln und die Nervosität, die positive Nervosität hat nie aufgehört.
Welche Emotionen verbindest du mit deiner Zeit im Nationalteam?
Sehr viel schöne Emotionen, sehr viel positive Emotionen. Da waren wirklich unglaublich viele tolle Momente dabei und dass man auch Freunde fürs Leben dadurch auch kennenlernen durfte und heute noch in Kontakt ist. Damals natürlich das absolute Highlight für mich war dann 2010 die Heim-EM und nicht nur die EM selber, sondern die wochenlange Vorbereitung darauf unter dem Trainer Dagur Sigurdsson damals, wo wir unter anderem eine Woche in Island miteinander verbracht haben im Sommer. Und da sind so viele positive Erlebnisse dabei gewesen und wir hatten so viel Spaß. Er hat das unglaublich cool aufgezogen damals. Also wir sind nach Island geflogen, wir hatten eigentlich keinen Plan. Normalerweise bekommt man einen Trainingsplan, wann wir sein müssen und es hat schon angefangen. In der ersten Nacht ging um 4 Uhr morgens das Hoteltelefon, ja, wir sollen nun eine halbe Stunde später angezogen unten stehen. Und dann gedacht, okay, warum jetzt schon Straftraining, wir haben noch gar nichts verbrochen. Ja, und dann waren wir einfach golfen. Um 6 Uhr morgen war Abschlag und das ganze Team war golfen miteinander. Eine Nacht später oder morgen, früh morgens waren wir dann Paintball spielen. Am Ende der Woche hat er uns dann auch noch 3 Tage praktisch mehr oder weniger freigegeben und wir durften Reykjavik als Teambuildingsmaßnahme unsicher machen. Und dann natürlich die Heim-EM 2010 in Linz in der Hauptgruppe zuerst und dann noch weiterkommen und weiterreisen nach Wien in der Stadthalle zu spielen vor über 10.000 Leuten. Also das sind schon besondere Momente, die man einfach nie vergisst und auch nie vergessen wird.
Du hast mir auch gerade vorher noch verraten, du fährst am Samstag nach Wien zum 100-Jahr-Jubiläum, auch zum Spiel gegen Ungarn. Triffst du da genau diese Freunde, die du da mit denen du damals Reykjavik unsicher gemacht hast?
Ich glaube oder weiß, dass einige von denen, wir waren schon in Kontakt in den letzten Wochen, auch vor Ort sein werden. Darauf freue ich mich natürlich immer riesig, wenn wir uns sehen, wie jetzt Rolli Schlinger auch, mit dem ich immer noch in Kontakt bin, dass er auch dabei ist und dass wir ja vielleicht dann am Abend Wien vielleicht dieses Mal ein bisschen zusammen unsicher machen werden. Ja, cooler Event. Ich glaube, 100 Jahre ÖRB ist schon eine tolle Geschichte und eine sehr lange Tradition und freue mich auch immer auf diese Länderspiele, wenn ich live vor Ort sein darf und auch dort ist es immer noch ein besonderes Gefühl, wenn man dann von der Tribüne aus die Nationalteamhymne hört oder die Nationalhymne hört und ja, freue ich mich riesig drauf, dass ich dort dabei sein darf.
Wie hat sich jetzt aus deiner Sicht das Nationalteam so in den letzten Jahren oder seit deiner Zeit im Nationalteam ein bisschen verändert? Wie kann man das so beschreiben?
Ja, verändert. Ich glaube, das Nationalteam hat sich stetig weiterentwickelt. Also es war, glaube ich, so 2010 damals mit der damaligen Mannschaft und der damaligen Entwicklung ging ja schon ein sehr großer Schritt voran und es wurde auch, glaube ich, sehr viel Zeit investiert in diese ganze Geschichte. Man hatte, glaube ich, dort auch den perfekten Trainer für die damaligen Zeiten dafür mit Dago Sigurdsson und holte dann ja den unglaublich erfolgreichen 9. Platz bei dieser Heim-EM. Und das Ganze ist ja danach dann nicht abgerissen, sondern der Erfolg hat sich ja in den darauffolgenden Jahren immer weiter gezeichnet. Die Entwicklung ist weitergegangen. Und ich glaube, dass das österreichische Nationalteam heute schon eine bekannte Adresse ist und man nicht mehr gerne gegen diese Mannschaft spielt, weil sie einfach sehr stark ist. Es sind sehr viele Spieler bei Top-Mannschaften und Top-Vereinen untergebracht, gespickt natürlich mit auch sehr guten Spielern aus der eigenen Liga. Und ja, Österreich hat sich hier zu einer richtig interessanten Adresse gemacht und was man auch eben sehen kann, ist, dass dementsprechend auch die Spieler bei Top-Vereinen im Ausland spielen, wie Bilic in Kiel oder Seppo Friemel bei Big Seged. Also da laufen schon sehr, sehr viele, Lukas Herburger bei den Füchse Berlin, da laufen schon sehr viele Spieler in Europa rum, wo man ein Auge drauf wirft.
Du würdest also sagen, dass dieser Schwung der Heim-EM damals mitgenommen wurde und bis jetzt noch anhält?
Ja, glaube ich schon. Also das war, glaube ich, das erste große Ausrufezeichen 2010 damals mit dem 9. Platz und man hat sich nicht darauf ausgeruht, sondern die Entwicklung ging stets weiter. Man hat viel, glaube ich, viel Zeit und Energie in das Nationalteam auch investiert und auch in die Spieler. Und deswegen kann man sagen, dieser Flow ist nie mehr abgebrochen und deswegen steht das Nationalteam auch heute da, wo es steht. Mhm.
Du hast jetzt schon über das positive Ereignis, die Heim-EM geredet. Gibt es auch irgendwelche negativen Erinnerungen ans Nationalteam?
Ja, jede Niederlage mit dem Nationalteam war natürlich eine negative, wo man aber auch versucht hat, positiv mitzunehmen. Aber ich glaube, ich war auch in einer Zeit mit dabei, wo am Anfang vielleicht auch die Ergebnisse nicht immer so für uns gesprochen haben, wo, ja, würde ich sagen, wir noch nicht so eine Adresse oder einen Stellenwert gehabt haben, wie wir es heute haben oder auch dann auch schon damals ab 2010 oder ein bisschen früher auch. Aber ansonsten, ja, jede Niederlage hat auf positive Art und Weise natürlich geschmerzt, aber man hat sich versucht, auch dementsprechend weiterzuentwickeln und zu diesen großen Spielen von damals aufzusehen und das Ganze auch mitzunehmen.
Wer war jetzt so dein wichtigster oder deine wichtigsten Mitspieler im Team, sowohl sportlich als auch menschlich dann vielleicht in der Zeit danach?
Da gibt es einige, mit denen ich sehr viel Kontakt damals hatte und auch wenn sie nicht vom eigenen Verein oder aus dem Ländle kamen. Aber ja, da waren schon ein Vitas Zürer auch, der mich stets mitgenommen hat und mir auch gezeigt hat, ab und zu auch noch als jüngerer Spieler, was zu tun ist und was zu lassen ist. Aber auch mit Conny Wiczynski, Roli Schlinger, Niko Marinovic habe ich ja in der Zeit auch in Bregenz damals am Anfang noch zusammengespielt, bevor ich nach Haag gewechselt bin. Bernd Friede war auch ein langer Wegbegleiter und ist er auch heute privat noch. Wir sind da sehr eng miteinander verbunden. Wir waren auch sehr, sehr lange in unserer aktiven Zeit in Hart Zimmerpartner. Und deswegen ja, sind viele Kontakte eigentlich nie abgerissen, Gott sei Dank. Manche sieht man natürlich jetzt weniger, aber deswegen freut man sich umso mehr auf wie ein Event am Samstag mit 100 Jahre Österreichischer Handballbund, dass man alte Weggefährten wieder trifft. Und das wird sicherlich eine coole Sache.
Gab es ein Spiel, wo du sagen würdest, dieses eine Spiel war mein bestes im Nationalteam?
Ja, ich hatte Gott sei Dank, durfte ich eine Zeit lang ja auch, habe ich viele Spielminuten bekommen und war dann schon richtig stolz da mal drauf, wenn man einem gegen ein Länderspiel wie gegen Holland 5 aus 5 werfen darf. Aber so ein absolutes positives Highlight war natürlich auch, wo man in der Wiener Stadthalle vor über 10.000 Leuten so sein EM-Tor schießen durfte gegen Norwegen. Ich war ja damals, waren wir in der Vorbereitung, am Schluss waren wir drei Flügel und es gab nur zwei Plätze, die am Schluss übrig blieben und Robert Weber war damals klar gesetzt, war auch ja schon vor mir und Richie Wöss, weil er einfach zu diesem Zeitpunkt schon auf einem unglaublichen Level gespielt hat und da wusste man auch, da kann man nicht rankommen und deswegen hatten wir so einen Zweikampf, Richie und ich, und ja, ist Gott sei Dank für mich gut ausgegangen. Das war so ein unglaublicher Moment. Ein Tag vor Beginn der EM hat man den 16-Mann-Kader bekannt gegeben und da durfte ich dann mit dabei sein. Habe damals auch ja sehr viel Zeit investiert in die körperliche Fitness und alles. Und darauf war man dann schon richtig, richtig stolz, dass man in diesem 16-Mann-Kader sein darf. Und dann ist natürlich schon so ein Highlight vor 10.000 Leuten Tore zu schießen, natürlich etwas, was man niemals vergessen wird.
Du hast schon den damaligen Nationaltrainer Dago Sigurdsson angesprochen. Wie wichtig war er für dich und für deine Karriere, die du auch danach noch
kam? Unglaublich wichtig. Also ich glaube auch, dass ich ihm unglaublich viel zu verdanken habe, was die Zeit in Bregenz, dort hat das Ganze ja dann angefangen, wo mein nächster großer Karriereschritt dann so begonnen hatte in der Entwicklung. Er hat mir auch ziemlich früh relativ viel Vertrauen geschenkt und ich glaube, ich habe das mit sehr viel Leistung retour zahlen können und wurde dann mit Anfang 20 ein Leistungsträger, damals in Bregenz und auch im Nationalteam natürlich war das vielleicht ein Vorteil, dass er wusste, was ich kann und wo meine Stärken liegen, aber im Gesamten habe ich ihm unglaublich viel zu verdanken, wie er mich vorangetrieben hat, wie er mich gepusht hat, wie er mir Vertrauen geschenkt hat. Und bin natürlich dann auch stolz darauf, dass ich ihm das mit viel Leistung zurückzahlen durfte.
Was ist jetzt so der große Unterschied zwischen dem Training und auch dem Spielen im Nationalteam und dem Training und Spielen im Club? Wie kann man sich da das vorstellen?
Ja, ist natürlich schon ein bisschen was anderes, weil du hast im Nationalteam, wenn das jetzt so eine Nationalteamwoche wie jetzt ist oder wenn es Richtung Quali-Phase geht, nicht wirklich so viel Zeit, in kurzer Zeit viel im Athletikbereich zu schaffen. Aber ich glaube, da kümmern sich die Vereine alle ja schon drum in der Vorbereitungsphase, dass die Spieler auch fit anreisen. Und dann geht es schon mehr um das ganze Taktische, zu schauen, wie man einen Mittelblock gestaltet, wo liegen die Stärken von jedem Spieler. Ich glaube, das weiß man auch mit der Zeit, beziehungsweise der Trainer weiß das mit der Zeit, dass eigentlich rein im spielerischen Format sehr viel Zeit investiert wird und im taktischen Bereich als wie jetzt weniger, wenn man im körperlichen Bereich arbeitet, geht sich das nicht wirklich aus. Also natürlich hatte das Nationalteam jetzt gestern auch einmal eine Krafteinheit, aber es wird viel mehr Zeit investiert in das taktische und spielerische Mittel. Im Vereinsleben ist das ja so, dass es eine Sommervorbereitung gibt und eine Wintervorbereitung gibt. Das ist sicherlich das, was ich am wenigsten vermisse nach der aktiven Zeit. Aber ja, gehört der Leben auch dazu und man bekommt, was man im Sommer einfach in der Vorbereitung leistet, dann auch in der Saison eben zurück an körperlicher Fitness.
Wie würdest du jetzt so einen Teamgeist innerhalb des Nationalteams beschreiben? Weil da kommen ja doch Konkurrenten zusammen, die eigentlich unter der Saison beim Club Konkurrenten sind und dann beim Nationalteam sollten sie doch einen Teamgeist entwickeln.
Ja, absolut. Ich glaube, dass so ein Teamgeist in einem Nationalteam sich auch relativ rasch entwickeln muss. Aber auch Gott sei Dank, was man jetzt auch im österreichischen Team sieht, wie viel positive Stimmung und wie viel Energie da drin steckt und wie sich das auf die Leistungen auch auswirkt, das hat man gesehen. Also das österreichische Nationalteam hat einen unglaublichen Spirit entwickelt. Ich glaube, dass ja jetzt auch seit Jahren so ein Stamm von den Spielern schon zusammen ist. Das Konkurrenzleben ist im Sportbusiness, sage ich mal, normal und gehört dazu und man treibt sich gegenseitig an. Aber ich finde, man sieht auch ganz klar, dass der eine dem anderen nichts neidig ist, sondern alle wirklich in die gleiche Richtung gehen und absolut zu 100% als Team dort arbeiten. Und das wirkt sich sicherlich auch auf den großen Erfolg in der Vergangenheit aus.
Mhm. Du arbeitest ja jetzt beim Alpler HC Hart. Wie ist das so, das Zusammenspiel zwischen dem ÖHB und den Vereinen? Wie funktioniert das? Wie gut funktioniert das?
Ja, in der Regel kann man schon sagen, dass das eigentlich gut funktioniert und die gewisse Kommunikation ja auch da ist. Es ist ja für uns aber auch nicht nur der ÖHB wichtig, sondern wir haben ja auch noch die HLA, mit der wir mehr in Kontakt sind, was das ganze Social Media, was Presse, was Marketing und alles betrifft. Aber doch, deswegen finde ich aber trotzdem, dass so die Vereine, die Liga und der ÖHB schon eng und positiv zusammenarbeiten sollten, da es ja am Ende vom Tag um den Erfolg Österreich Handball geht und da ist es schon wichtig, dass alle an einem Strang ziehen und nicht gegeneinander, aber ich bin der Meinung, dass man das auch sehr, sehr gut gemacht hat in der Vergangenheit. Reibereien gibt es immer oder unterschiedliche Meinungen gibt es immer, das sollte auch so sein, weil am Ende vom Tag kommt man so auch auf die beste Lösung, aber ja, ich würde sagen, das klappt sehr, sehr gut.
Deine aktive Karriere ist jetzt schon ein paar Jahre vorbei, was hat sich da im Training oder im Spielverständnis in den letzten Jahren getan?
Ah, viel. Also der Handball ist einfach nochmal schneller und schneller geworden. Man sieht es einfach auch, wie hoch das Tempo ist, wie viele Tore einfach auch in der Regel im Schnitt fallen. Trotzdem wird auch viel Augenmerk auf die taktischen Varianten gesetzt. Aber ja, der Handball hat sich schon unglaublich entwickelt. Man sieht auch in vielen Vereinen oder in Top-Vereinen, dass nicht mehr nur 2-Meter-Kolosse auf dem Aufbau stehen, sondern schon kleinere Spieler wie Matthias Gitzel, klein unter Anführungszeichen, aber die einfach nur 1,85, 86 sind, aber unglaublich schnell sind, Also ja, da hat sich im Handball einiges getan und die Mischung macht es, glaube ich. Aber der Sport ist einfach von Jahr zu Jahr einfach immer noch mal schneller geworden. Und da ist es einfach unglaublich wichtig, auch heutzutage, dass die körperliche Fitness da ist, damit man auch mit diesem Tempo mithalten kann.
Hat sich irgendwie auch die öffentliche Wahrnehmung vom Handballsport in den letzten Jahren ein bisschen verändert? Ich meine, König Fußball quasi und Handball, ist es immer noch wirklich so eine Randsportart oder kommt es immer mehr in den Vordergrund? Wie siehst du das?
Ich glaube schon, dass in den letzten Jahren, also schon sehr, sehr viele Jahre in der Vergangenheit, auch viele Medien ein Auge auf den Handballsport geworfen haben. Man sieht es auch, was das österreichische Nationalteam betrifft, dass jetzt auch einfach auch Spiele auf ORF1 kommen zum Beispiel. Und einfach im Mainstream-Sinn. Das zeigt schon, dass das Produkt funktioniert. Ich glaube trotzdem, dass wir auch in der Liga noch nicht am Ende von unserer Arbeit, von der Entwicklung sind. Ich glaube, wir können noch in verschiedenen Bereichen in der Infrastruktur arbeiten. Manche weniger, manche noch mehr. Aber ich finde auf jeden Fall, man sollte sich nicht ausruhen lassen, weil es ist ja auch nicht nur der König Fußball da, sondern es ist eben auch noch Eishockey da, die auch einen großen Stellenwert im österreichischen Sport haben. Und da sollte man sich im Handballsport nicht ausruhen, sondern stetig mit der Entwicklung weitergehen und schauen, dass wir auch den Handballsport weiterhin so publik machen, wie er jetzt ist. Mhm.
Zu deiner Zeit im Nationalteam waren immer recht viele Spieler von Bregenz und Hart im Nationalteam. Jetzt beim aktuellen Lehrgang ist nur einer von Hart, der Lukas Fritsch, dabei. Warum das? Wie siehst du diese Entwicklung?
Ich sehe das gar nicht so kritisch und ich sehe das auch eher als Momentaufnahme, weil es war in der Vergangenheit auch eben auch schon anders. Es hat Zeiten gegeben, wo ein Dominik Schmid im Nationalteam war, der ein Eigenbauspieler ist, aber auch Lukas Schweighofer und Gerrit Zeiner zum Beispiel in Hart im Team waren, die aber auch nicht ja harter Spieler sind. Also das ist so ein bisschen meiner Meinung nach eine Momentaufnahme. Jetzt hat man mit Lukas Fritsch einfach ein unglaubliches Talent wieder in den eigenen Reihen, wo ich mich riesig für ihn freue, dass er auch diese erste Nationalteam-Einladung bekommen hat und ich glaube, er hat sich das auch verdient. Steht noch am Anfang in seiner Entwicklung, aber wie gesagt, das ist für mich eher eine Momentaufnahme, weil es kann in ein, zwei Jahren auch schon wieder anders aussehen. Wir haben, ich glaube, im Vorarlberger Handballsport laufen im Jahrgang 2008 sehr, sehr viele Talente von Hart und Bregenz herum, wo man auch sagen kann, ja, vielleicht sind in drei, vier Jahren wieder mehr Spieler dabei. Aber ich finde, das sollte man jetzt nicht darauf aufhängen. Ich glaube, beide Vereine machen eine sehr, sehr tolle Arbeit und investieren auch sehr viel Zeit in die Jugendarbeit. Und das liegt ja aber dann auch nicht nur am Verein, an Entwicklung, sondern es liegt an den Spielern auch selbst. Der Weg bis dorthin ist ein sehr, sehr harter und ein sehr, sehr langer Weg. Und ich weiß das auch aus meiner eigenen Zeit. Der Weg vom U21 im Regens bis zur ersten Mannschaft ist ja auch, wir waren dort 17 Leute und zwei Jahre später waren wir dann einfach nur noch zu dritt, wo die es geschafft haben. Deswegen, ja, wir hoffen, dass wir mehrere Talente in den nächsten Jahren weiterhin so fördern und dann auch rausbringen können. Und dann kann das auch schon in ein paar Jahren wieder anders aussehen. Jakob Achilles ist im Moment im Juniornationalteam unterwegs, Berkan Sirit im Jugendnationalteam. Dann gibt es diese Sichtungstrainings. Also wie gesagt, das sehe ich eher als Momentaufnahme und wird sich sicherlich in die richtige Richtung auch entwickeln.
Ist das vielleicht auch ein Grund, dass immer mehr versuchen oder immer mehr auch heimische Talente natürlich versuchen, Richtung Ausland zu gehen, Richtung deutsche Bundesliga den Sprung zu schaffen? Ich sage zum Beispiel, Lukas Herbusch, natürlich auch ein Vorarlberger, spielt in Berlin.
Absolut. Ich glaube auch nicht nur, den Sprung zu versuchen, sondern das zeigt einfach auch, dass die österreichische Liga ernst genommen wird, dass viele Vereine aus dem Ausland dort einen Blick werfen, natürlich auch mit im Hinblick mit dem Nationalteam, wenn sie dort schon die Einsätze bekommen oder haben. Aber natürlich sind uns dann irgendwann vielleicht auch ein bisschen die Hände gebunden, wenn wir Spieler so entwickeln, dass sie in diese Richtung gehen und sich weiterentwickeln, dann muss man es auch akzeptieren und verstehen, dass irgendwann ein junger Spieler sagt, er möchte den nächsten Schritt machen. Und dann finde ich auch, dass man ihm diese Chance geben muss. Wer weiß, wohin die Reise von Lukas Fritsch geht. Er steht jetzt erst am Anfang seiner Karriere, aber ich glaube, er hat sehr, sehr viel Potenzial, für sehr viele große Schlagzeilen zu sorgen in naher Zukunft. Aber auch das liegt an ihm, was er daraus macht. Wir können ihn so gut wie möglich begleiten, wir unterstützen ihn, wir supporten ihn. Er ist jetzt schon im ersten Jahr einfach auch zu einem Leistungsträger bei uns geworden. Der Druck ist groß, aber ich glaube, jedem im Profisport ist bewusst, dass er mit Druck lernen muss, umzugehen. Und ja, deswegen muss man das Ganze auch positiv sehen oder mit Stolz, wenn man sagen kann, wie wenn du sagst, ein Lukas Herburger spielt jetzt bei den Füchse Berlin und wurde in Hart ausgebildet, dann ja, ist das schon auch ein positives Zeichen und muss man dann auch verstehen, dass irgendwann in jeder Sportart in Österreich den Weg die Jungs mal auch ins Ausland suchen.
Mhm. Kommen wir ein bisschen zu dir persönlich. Was hättest du gemacht, wenn du nicht Handballprofi geworden wärst?
Dann wäre ich Fußballprofi geworden. Spaß beiseite. Für mich hat sich das relativ rasch abgezeichnet früher. Ich habe alles dem Handballsport untergeordnet. Leider haben dann vielleicht auch früher die schulischen Leistungen ein bisschen darunter gelitten, aber dann doch noch die Kurve gekratzt. Ich habe dann parallel auch noch eine Ausbildung als Bürokaufmann gehabt. Ich bin dann auch früh parallel eingestiegen im Verein, nebenher zu arbeiten, weil ich mich einfach auch auf diese Sicht weiterentwickeln wollte. Ich habe Sportmarketing noch im Fernstudium gemacht. Aber ansonsten gab es für mich Tag und Nacht einfach nur den Handballsport und keine Variante B, sondern ich hatte die Variante A und habe dem in jungen Jahren sehr, sehr viel untergeordnet und sehr viel dafür trainiert. Und ja, bin dann auch sehr froh, dass ich sehr, sehr viele Jahre auf Top-Niveau in Österreich bei zwei sehr großen Vereinen spielen durfte und dann das Glück auch noch hatte, dass es sehr erfolgreich ausging.
Lass uns da mal ein bisschen teilhaben an diesem Leben als Profi. Gibt es da doch auch manchmal Momente, wo man sagt, ich habe keinen Spaß mehr am Handball, ich will aufhören oder es macht mir einfach keinen Spaß mehr?
Ich glaube, dass es im Profisport mal keinen Spaß mehr macht, das ist absolut verständlich. Spaß macht zum Beispiel in der Vorbereitungsphase, macht es nicht. Manchen Spielern macht es keinen Spaß zu verlieren. Ich war einer davon, ich habe es, kann man wirklich so sagen, gehasst zu verlieren und das hat mich vielleicht dann auch immer angetrieben, noch erfolgreicher zu werden oder noch besser zu werden. Aber ansonsten ist es auch sehr, sehr wichtig, dass ein Profisportler einen Rhythmus hat und bekommt. Da hatte ich am Anfang so meine Probleme, man war lange wach, am Vormittag war Training, man ist erst eine Stunde, eine halbe Stunde vor aufgestanden, am Nachmittag wieder dann sich ein bisschen ausgeruht. Ich glaube, da schadet es nicht, relativ früh einen Rhythmus zu bekommen. Das habe ich auch dann auch an den Trainingsleistungen gemerkt, dass ich früher aufgestanden bin, früher ins Bett gegangen bin während der Woche, dass ich schon präsenter und fitter war auf dem Training. Und mir hat es, muss ich sagen, auch sehr, sehr gut getan, dass ich nebenher schon ein bisschen im Business eingestiegen bin und nebenher einfach so 10, 15 Stunden gearbeitet habe. Das habe ich auch, muss man sagen, hat sich nicht negativ, sondern positiv ausgewirkt für meinen Rhythmus und auch für die Trainingsleistungen, weil ich einfach wacher war und dementsprechend auch leistungsfähiger trainieren konnte.
Hat sich das auch ein bisschen auf den Übergang von der aktiven Zeit zur Zeit danach ausgewirkt? Weil viele sprechen dann, nach dem Profisport fällt man so in quasi so ein Loch. Gibt es dieses Loch wirklich oder kann man das überbrücken, wenn man schon davor ein bisschen anfängt mitzuarbeiten und schon ein paar Stunden arbeitet, dass man den Übergang ein bisschen vereinfacht?
Ich glaube, dieses Loch gibt es ganz sicher und ist, glaube ich, auch sehr, sehr vielen bekannt. Aber das liegt eigentlich, glaube ich, hauptsächlich auch an jedem Profisportler persönlich, dass er auch einen Plan danach hat, dass er parallel schon auch Pläne schmiedet, wo könnte der Weg hingehen, wenn es mit dem Profisport vorbei ist. Weil oft haben die Profisportler das Problem, dass sie davon ausgehen, dass die Karriere noch 10 Jahre geht und nach 3 Jahren verletzt man sich so schwer, dass es eben ein Ende hat. Und dann keinen Plan zu haben, ist dann nicht ideal. Ich finde, dass schon genug Zeit im Profisport bleibt, dass man sich nebenher weiterbilden kann, ob das via Fernstudium ist. Und ich glaube, das haben auch sehr viele meiner ehemaligen Mannschaftskameraden ja auch parallel gemacht. Und das bringt man zeitlich gut unter. Das ist ja ein zusätzlicher Druck oder ein bisschen Stress, aber auch ein positiver, weil man sich einfach auch auf das Leben danach schon vorbereiten kann. Und ich glaube, das macht es dann auch um vieles leichter. Am schwersten ist es eigentlich so danach, was einem fehlt, ist das Kabinenleben. Oder man ist einfach, man lebt sehr lange nach einem Rhythmus, man lebt sehr lange nach einem Wochenplan. Man sucht sich, wenn man in einer Beziehung ist, gewisse Wochen raus, wo man mal frei hat. Mit dem Ganzen klarzukommen, einfach täglich nicht mehr in die Kabine zu gehen, dass eigentlich alles automatisch läuft, sondern man seinen eigenen Tagesplan hat, dass man am Wochenende auf einmal mehr Zeit hat. Also damit wusste ich gut umzugehen, aber es ist schon ungewohnt gewesen, Freitagmittag mal aus dem Büro zu gehen und dann zu sagen, wow, wie lange können 2,5 Tage frei sein? Trotzdem möchte ich die ganze Zeit nicht missen, wo man viel gereist ist, viel gemeinsam erlebt hat. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man früh genug Pläne parallel schmiedet, um sich auf das Leben danach vorzubereiten.
Mhm. Was vermisst du am meisten? Ist das Kabinenleben?
Ja, muss ich sagen, absolut. Ich vermisse natürlich, am meisten vermisse ich, wenn es rein um Sportliche geht, sind Spiele wie Derbys, Endspiele. Da bekommt man schon immer noch Gänsehaut, wenn man jetzt da oben steht und mitfiebert. Was ich weniger vermisse, wie gesagt, sind so Vorbereitungsphasen und so, wobei sie ja einfach auch gut getan haben. Aber ja, es gibt einiges, das man vermissen kann. Ich war ein absoluter Teamplayer, was das betrifft, und glaube ich auch in der Kabine immer sehr präsent und habe einfach mir auch immer zum Ziel gesetzt oder gewusst, wie wichtig es ist, ein Teamspirit zu haben. Und ich glaube, auch in unserer erfolgreichen Zeit in Hart haben wir das sehr, sehr extrem gelebt, was sich einfach auch auf das Spielfeld übertragen hatte. Bin der Meinung, wenn man einfach privat oder in der Kabine das Ganze hochlebt, hat man weniger das Problem, das Ganze auch auf der Platte auszuleben. Und da hatten wir eine unglaubliche Euphorie viele Jahre in der Kabine. Und das hat sich dann am Ende vom Tag auch erfolgreich natürlich ausgewirkt. Und wir hatten immer auch das große Ziel, dass wir Pokale in der Hand halten wollten, damit wir auch ordentlich dann feiern konnten und auch mal ja, Malle immer wieder unsicher machen durften.
Du bist im Handballsport treu geblieben, mittlerweile als Mitglied der Geschäftsleitung beim Alpler HC Hart. Bist du durch und durch Handballer, bist du da irgendwie auch so Mentor für die jungen Spieler, wie du, die dich vielleicht einmal um Rat fragen, du, wie hast du das gemacht, wie lief das bei dir, hast du einen Tipp für mich, kommen die Jungen da zu dir?
Ja, teilweise schon, also ich habe auch immer gesagt, die Türe ist auch immer offen. Ich liebe diesen Sport über alles. Ich beschäftige mich jeden Tag mit dem Handballsport, jetzt nicht nur in der Geschäftsstelle und mit dem Handplatz. Ja, ich schaue mir 5, 6 Spiele der deutschen Bundesliga in der Woche an. Ich schaue Champions League, ich schaue Europa League. Also ja, mein Leben ist schon sehr, sehr viel mit Handball eingedeckt. Natürlich parallel auch mit der Familie, aber die das Ganze auch jahrelang sehr, sehr unterstützt hat und auch jetzt natürlich es nicht für immer selbstverständlich halte, dass sie mir so den Rücken frei halten, wenn mal viel los ist oder wir auch immer wieder auf Reisen sind. Aber wie gesagt, ich dränge mich da den jungen Spielern nicht auf, sondern ich glaube, es ist wichtig und ich habe das damals auch von selber gemacht, auf routinierte Spieler oder so zugehen oder auf ehemalige Spieler zugehen und den einen oder anderen Tipp zu holen, finde ich eigentlich Gold wert. Das ist in der Vergangenheit auch des Öfteren passiert und dann bin ich auch sehr, sehr gerne bereit dazu, jederzeit meine Expertise zu sagen oder meine Tipps und Ratschläge weiterzugeben. Aber ich glaube, das muss von den Spielern selber kommen und man sollte sich nicht aufdrängen, sondern man sieht, wenn sie das wollen, dann wünschen sie sich das auch und dann natürlich sehr, sehr gerne.
Mhm. Gibt es irgendetwas, das du in deiner aktiven Karriere noch gerne gemacht hättest, aber nicht dazu gekommen bist?
Ja, ich hätte unglaublich gerne mit dem Alpler HCH nochmal Champions League gespielt. Da waren wir knapp davor, einmal noch in der Quali-Phase. Danach war das ja dann schwieriger und schwieriger, in diese Champions League-Gruppenphase zu kommen. Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich unglaublich dankbar, dass ich so viele Meisterschaften gewinnen durfte, dass ich so viele Erfolge mit meinen Teamkameraden teilen durfte, weil mir war nie der Erfolg alleine sehr, sehr wertvoll, sondern der Erfolg als Team. Und das haben wir dann auch richtig gut ausgelebt, immer zusammen. Aber ansonsten, ja, man könnte oft sagen, ja, wer hätte es vielleicht für dich nicht noch weitergehen können oder irgendwas. Ich war sehr, sehr glücklich mit dem, was ich machen durfte und wo ich spielen durfte und dass ich in der heimischen Liga sehr, sehr viele Erfolge feiern durfte, des Öfteren das Nationalteam-Trikot tragen durfte und dadurch sich jetzt dann auch am Schluss beim Alplatz hat die Chance ergeben hat, in die Geschäftsstelle einzusteigen. Das erfüllt mich mit sehr, sehr viel Stolz und das sehe ich auch nicht als absolut selbstverständlich. Für mich natürlich ein Traum, im Sportbusiness zu bleiben und dann noch der größere Traum war, im Handballsportbusiness zu bleiben und beim Alplatz hat tätig zu sein.
Wenn du jetzt ein Resümee über deine aktive Karriere als Spieler ziehen würdest, wie fällt das aus?
Ich war sehr zielstrebig, ich war, glaube ich, auch immer sehr ehrgeizig. Ich war ein sehr, sehr schlechter Verlierer. Ich glaube, ich war einer, der immer auch ganz vorne war, wenn es ums Feiern geht. Aber weil mich einfach Erfolge angetrieben haben. Und deswegen, ja, würde ich sagen, ich glaube, ich war ein absoluter Teamplayer, der gerne auch die anderen mitgezogen hat, wenn es ums Feiern geht.
Michi, viel Spaß am Samstag in Wien und vielen Dank für den Besuch.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Das war's schon wieder mit Vorarlberg Live für diese Woche. Ich hoffe, Sie schalten nächste Woche wieder ein. Bis dahin, auf Wiedersehen.